Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 8. Oktober 2012 zum Thema Nachbarrecht, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt. Zu Gast ist Erika Maria Wagner, Juristin, Professorin an der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeberin ist Barbara Grenmeier.
Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei uns heute im Kepler Salon. Bei mir begrüße ich Erika Wagner. Sie ist heute unser Gast zum Thema Nachbarrecht, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt. Vorneweg ein paar organisatorische Infos. Der Herr Keinzel hat Sie schon gefragt, ob Sie einen Getränkewunsch haben. Falls Sie dem noch nicht nachgekommen sind und doch noch möchten, würde ich Sie bitten, das gleich noch zu machen. Er ist dann im Anschluss nicht mehr an der Bar. Ich würde Sie auch bitten, in der anschließenden Diskussion Ihren Beitrag anzuzeigen mit einem kurzen Zeichen mit der Hand. Wir werden Sie dann der Reihenfolge nach dran nehmen. Und ich würde Sie auch bitten, da jedes Mal auf das Mikrofon zu warten, damit das einfach dann gut übertragen wird. Mein Name ist Barbara Grenmeier, ja, und das Thema habe ich schon angesprochen. Vorneweg aber zu der Frau Wagner. Sie ist Linzerin und wir haben schon quasi die Schulbank gemeinsam gedrückt, darum kennen wir uns schon etwas länger. Sie hat dann ein bisschen einen anderen Weg genommen und ist in die Rechtswissenschaft gegangen, hat es dort studiert an der Uni Linz und hat sich habilitiert im Fach Bürgerliches Recht und sie lehrt als Universitätsprofessorin seit 2009 an den Instituten für Zivil- und Umweltrecht an der JKU. Sie ist auch stellvertretende Institutsvorständin am Institut für Umweltrecht und leitet die Abteilung für umweltrechtliche Grundlagenforscherin. Und was ich sehr interessant und spannend finde in diesem Zusammenhang, dass sie auch in einer Anwaltskanzlei war und dort Praxiserfahrung gesammelt hat, also auch diese Seite kennengelernt hat, die da, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Sie war auch des Öfteren im Ausland, im wissenschaftlichen Bereich. Und 2012 wurde sie mit dem Oberösterreichischen Forscherinnen-Award ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung, denke ich, und auch sehr erfreulich, dass sie im juristischen Bereich erfolgt ist, diese Auszeichnung. Ja, zu unserem Thema heute. Ich glaube, zum Thema Nachbarn brauche ich grundsätzlich nicht viel sagen. Wir alle haben Nachbarn mehr oder weniger nah. Manchmal sind sie unter uns, über uns, neben uns, wie auch immer. Das kann sehr, sehr positiv sein. Es gibt wunderbare Freundschaften. Man hilft sich aus, indem man die Post wegnimmt in Urlaubszeiten und die Blumen spritzt. Die Kinder befreunden sich. Also da gibt es ja viele positive Dinge. Die andere Seite, da kann wahrscheinlich auch jeder von Ihnen irgendeine Anekdote dazu erzählen, dass das manchmal nicht so gut klappt. Sei es, weil das nervt, dass die Nachbarstochter Klavier spielt oder dass Partys gefeiert werden oder sei es nur, dass in einem Mehrfamilienhaus auf dem Gang eine Bank aufgestellt wird oder dass ein Baum einen Schatten auf meinem Lieblingsplatz im Garten wirft oder dass Rasen gemäht wird, während ich mit meinen Freunden Kaffee trinke im Garten. Also sehr 100.000 Dinge und Sie werden sicher viele, viele davon kennen und miterlebt haben. Ein anderer Bereich, der aber in diesem Zusammenhang auch sehr interessant und spannend und wichtig ist, ist jetzt nicht nur im rein privaten, sondern wenn es um Firmen geht. Wenn sich jetzt daneben ein Gewerbebetrieb ansiedelt, dann geht es um Verkehrsbelastung, zum Beispiel durch LKWs, da geht es um Lärmemissionen, da geht es um Geruchsemissionen. Handymasten ist so ein Thema, wo wir alle schon sehr viel davon gehört haben. Windräder, ich brauche, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen, das sind ja auch immer Nachbarschaftsthemen. Und was sehr spannend ist in diesem Zusammenhang, im rechtlichen Zusammenhang ist einfach, dass das ja immer sehr subjektiv ist, was ich als belästigend empfinde. Das kann für mich ganz anders sein als für Sie oder für Sie oder für Sie. Die Rechtsprechung hat jetzt aber den Anspruch, da möglichst objektive Maßstäbe anzulegen. Und das ist die Herausforderung, der sie gestellt ist. Und ja, in dem Zusammenhang bitte ich jetzt einfach einmal um deine Gedanken zu dem Thema und deine Einführung, damit wir dann nachher gemeinsam drüber sprechen können.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich hier für die Einladung hier im Kepler-Salon heute zu meinem Forschungsschwerpunkt, dem Umweltprivatrecht, hier vortragen zu dürfen. Thema des heutigen Vortrags ist, wie schon gesagt, das Nachbarrecht. Es geht also um das private Nachbarrecht. Umweltprivatrecht, also was Thema und Gegenstand meiner Professur ist, geht aber weit darüber hinaus. Das behandelt auch das Emissionsschutzrecht. Da geht es also um Probleme rund um Emissionsschutzgesetz Luft, Feinstaubbelastung, Schnittstellen zum öffentlichen Recht, dann weiter das Umwelthaftungsrecht. Ich habe hier eine Folie vorbereitet. Dann das Klimaschutzrecht. Sie kennen das alle. Kyoto läuft jetzt aus. Das sind die Bezüge zum internationalen Recht und zum internationalen Umweltrecht und Europarecht. Dann ferner das Naturgefahrenrecht gehört dazu. Das sind die Probleme rund um Hochwässer, Muren, Abgänge. Kann ich dann wem zur Verantwortung ziehen? Das Gentechnikrecht. Wir haben dazu einen Kommentar, Institut für Umweltrecht auch herausgegeben. Das Umweltmedizinrecht. Die Frau Kollegin hat es schon angesprochen. Hier geht es um die Frage, jedes Empfinden von Belästigung ist individuell. Wir sind da mit der Ärztekammer in Zusammenarbeit in einem Arbeitskreis für Umweltmedizinrecht. Das ist ein Rechtsgebiet, was noch kaum aufgearbeitet ist und viele Defizite auch aufweist. Dann etwa die umweltrechtlichen Bezüge des Verkehrs- und Energierechts gehören dazu, aber auch die Restrisikoforschung, wenn wir etwa an den Bereich des Atomrechts denken. Insofern ist sozusagen das klassische Nachbarrecht, mit dem wir uns heute beschäftigen, noch ein ganz ein einfaches und überschaubares Rechtsgebiet im Gegensatz zu all dem, was also sozusagen die modernen Umweltbelastungen mit sich bringen. Aktuell bearbeiten wir am Institut für Umweltrecht das Thema Lichtverschmutzung, ein ganz aktuelles Thema, uns allen auch nicht ganz unbekannt. Und außerdem machen wir eine Analyse der Rechtsordnung zum Thema erneuerbare Energien. Da fehlt es derzeit noch an einem einheitlichen Konzept, so meinen wir. Mein Vortrag heute zum Nachbarrecht behandelt folgende Themen. Ich habe dazu ein Handout erstellt, das auf den Sesseln ausgeteilt wurde, damit Sie auch besser mitschauen können und sich vielleicht an das eine oder andere dann auch erinnern können und es zu Hause vielleicht berichten und diskutieren können. Also nehmen Sie mit Zetteln, es sind noch genügend da und ich habe noch einige vorrätig auch. Ich möchte, weil natürlich das Nachbarrecht, ich habe gemeinsam mit meinem Vorgesetzten und akademischen Lehrer Professor Kerschen am Institut einen Kommentar zum Nachbarrecht verfasst. Dieser weist 400 Seiten auf und es wird Ihnen klar sein, dass ich das jetzt nicht in einer halben Stunde alles erzählen kann. Insofern habe ich mich orientiert an der aktuellen Judikatur des Jahres 2011. Wir verfassen auch immer wieder einen Jahresüberblick über die aktuellen Entscheidungen des Höchstgerichts im Umweltprivatrecht und diese Entscheidungen, die mir besonders bedeutsam erscheinen, möchte ich heute hier vortragen. Da geht es um die Abwehr von eindringenden Tieren. Das kennen Sie in allen Formen. Dann um den Selbstschutz vor Naturkatastrophen. Sollen wir uns schützen? Dürfen wir uns schützen? Und wie machen wir das, wenn wir uns schützen, ohne dass wir den Nachbarn nicht damit belasten, weil irgendwo muss etwa Wasser oder Schlamm auch hin und wenn man das zum Nachteil des Nachbarn tut, dann ist es auch verboten und kann Konsequenzen nach sich ziehen. Dann das andere Thema ist die eindringenden Äste vom Nachbargrundstück. Hier hat der Oberste Gerichtshof 2011 eine ganz revolutionäre Grundsatzentscheidung gefällt, die mir persönlich ganz besonders gefällt und die ich ganz besonders hervorheben und loben möchte. Dann das Thema nachträglicher Nachbar bei Betriebsanlagen. Da anhand dieses Gebiets möchte ich Ihnen auch aufzeigen, was der Jurist eigentlich forscht. Ich werde ja immer gefragt, auch in meiner Verwandtschaft selbst, was forschen Juristen? Dass ein Naturwissenschaftler forscht, das ist ganz klar, ja. Das kann sich jeder vorstellen. Aber dass Juristen sehr viel forschen und ein sehr weites Forschungsgebiet besteht, einfach weil der Gesetzgeber nicht alle Fragen endgültig gelöst hat oder weil, wie hier, das Nachbarrecht aus 1916 stammt, ja, und sich die Probleme der Nachbarschaft seither massiv geändert haben. das also ist sozusagen unser Forschungsgebiet und daraus ergeben sich die Forschungsfragen. Wie geht man mit den Problemen der Zeit um? Hat der Gesetzgeber dafür etwas veranlagt? Wie sind die Wertungen? Und natürlich müssen wir auch immer die Wertungen des EU-Rechts heute mit einbeziehen. Die Frage Aufschüttungsmaßnahmen, auch das ein sehr aktueller Fall. Jeder möchte ja auf einem flachen Grundstück leben oder es möglichst flach im Garten haben. Das ist also mit zahlreichen Problemen oft verbunden. Ich muss also jetzt auch, bevor wir diese mehr oder weniger anschaulichen Fälle erörtern, auf die Theorie des Nachbarrechts auch eingehen. Wir haben dreierlei Arten von Rechtsschutzmechanismen, wenn man es so nennen will. Den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch als erste Möglichkeit. Hier handelt es sich um einen präventiven Rechtsschutzmechanismus. Es geht darum, dass in Zukunft Störungen vermieden werden. Man sagt also, du Gericht, sprich aus sozusagen, ganz salopp gesprochen, der Nachbar darf das in Zukunft nicht mehr tun. Ich möchte nicht mehr gestört werden und dieser Anspruch besteht auch nur, wenn Wiederholungsgefahr besteht. Dann die zweite Rechtsschutzgrundlage ist die Eingriffshaftung. Wir nennen die Bestimmung 364a ABGB. Die Frau Kollegin Magister Krennmeier hat es schon angesprochen. Hier geht es um die Situation der Nachbarschaft in Betrieben. Denn es ist ganz klar, und es war auch schon 1916 ganz klar, dass hier der Einzelne nicht einfach einen Betrieb untersagen kann. Denn, so war 1916 die Interessenabwägung, es besteht ein gewisses volkswirtschaftliches Interesse an Betrieben, an Arbeitsplätzen, dass also diese in Frieden, frei von Nachbarschaftskonflikten ihrer Tätigkeit nachgehen können. Daher bestehen in dieser Situation Schadenersatzansprüche in Form von verschuldensunabhängigen Ausgleichsansprüchen. Jetzt sehen Sie natürlich, dass das eine ganz umweltfeindliche Norm ist, wenn ich also sozusagen meines zivilrechtlichen Unterlassungsanspruches, den ich vorhin erörtert habe, beraubt bin. Denn eines muss uns auch klar sein, der Unterlassungsanspruch ist auch die wirksamste Waffe im Kampf sozusagen, wenn man sagen will, gegen Umweltverschmutzung. Denn alles, was vorher nicht entsteht, brauche ich nachher nicht reparieren. Die Eingriffshaftung schneidet diesen Anspruch ab, indem also bei Betrieben, und das wird also zu klären sein, wie weit geht der Terminus des genehmigten Betriebs, auf den sich diese Norm stützt, bei Betrieben diesen Unterlassungsanspruch abschneidet. Und die dritte Norm ist die Gefährdungshaftung. Diese hat die Rechtsprechung gebildet, ohne dass es eine geschriebene Rechtsnorm gibt. Aber es gibt eben auch Recht, das nicht geschrieben ist. Das findet man dann in Analogie. Und da geht es darum, alles Gefährliche im Nachbarschaftsbereich, was also nicht vorhersehbar ist, kann zu einer Haftung führen. Die Analogievoraussetzungen, die Voraussetzungen dieser Haftung sind im Einzelnen noch nicht ganz geklärt. Ich habe aber auch dazu dann im Folgenden eine Folie. Wenden wir uns also jetzt als erstes dem Unterlassungsanspruch zu, dem präventiven Rechtsschutzinstrument. Ich habe hier drei Anspruchsgrundlagen im Wesentlichen. Das eine ist bei also der Paragraph 354, wenn es um grob körperliche Störungen geht, Steine, die auf meinem Grund rollen, die auf mein Grundstück rollen, oder etwa, da gab es einen netten Fall von Ziegen und Schafen, die auf fremder Almwiese grasen. Das sind also Dinge, die man untersagen kann mit dem Paragraph 354, eine grundsätzliche Abwehr von faktischen Störungen für den Eigentümer. Dazu bestehen folgende Spezialbestimmungen. Paragraph 364 Absatz 2 behandelt den Unterlassungsanspruch bei Immissionen. Das ist also jetzt diese Bestimmung, mit der wir es zu tun haben, wenn es um, wie schon angesprochen, elektromagnetische Strahlung, wie etwa von Handymasten geht, oder Geruch, Geräusch, Wärme geht. Hier besteht nicht so ein absolutes Untersagungsrecht wie bei den grob körperlichen Steinen, sondern das ist eine Kompromisslösung, sozusagen nach dem Motto, jeder darf ein bisschen emittieren und man findet sich dann bei den Voraussetzungen der Ortsunüblichkeit und Wesentlichkeit der Emission wieder. Das ist die Grenze, ab der eine Emission verboten wird. Wenn Sie ein-, zweimal grillen, ist das nicht verboten. Das kann in Ihrer Gegend sogar ortsüblich sein. Der Nachbar wird auch nicht wesentlich dadurch beeinträchtigt. Es kann aber durchaus sein, dass wenn Sie jeden Tag grillen und dazu mehrere Gäste einladen, also in jeden Tag Party, dass das ortsunüblich ist, ja, und auch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Nachbarn führt, weil der seinen Schlaf benötigt. Und der Schlaf ist ja ganz wichtig. Und da sagt also der Oberste Gerichtshof auch, natürlich eine gewisse Toleranz gegenüber Partys und so weiter muss man auch haben. Kommt auf den sozial verständlichen Durchschnittsmenschen an, also ganz unsozial darf man nicht sein. Und was aber auch ein wenig bedenklich ist, ist auf der anderen Seite, dass der Oberste Gerichtshof noch immer sagt, Übersensibilität ist ein Los, das jeder selbst zu tragen hat. Das heißt also, der Durchschnittsmensch ist unser Maßstab in der Rechtsordnung, wenn es darum geht, ist jemand wesentlich beeinträchtigt oder nicht. Dann haben wir die ganz neue Bestimmung, also 2004 eingeführt, der Unterlassungsanspruch bei Schattenwurf von Pflanzen. Vorher war es nämlich so, dass man gesagt hat, die natürlichen Emissionen und vor allem auch die negativen Emissionen, die sind nicht Gegenstand unseres Emissionsschutzrechts, da gibt es sozusagen nichts. Ich habe vorhin schon das Beispiel der Ameisen gehört. Ameisen, Schnecken, ja, sind natürlich natürliche Emissionen, gegen die kann man also niemanden zur Verantwortung ziehen. Das geht aber so weit, und da werde ich immer gefragt, ja, was ist denn, wenn der Nachbar sein Grundstück verwildern lässt? Ich habe da den schönsten gepflegten Garten und ich kann den Schnecken direkt zuschauen, wie sie rüberwandern auf mein Grundstück. Das sind die Dinge im Kleinen. Wir kennen das aber auch aus größeren Zusammenhängen, die Borkenkäferproblematik an der Grenze zu Tschechien, wo wir dort das Naturschutzgebiet haben. Und natürlich die Borkenkäfer also sich nicht an der Grenze orientieren. Sind ja auch Europabürger sozusagen. Das heißt also, diese Dinge, diese natürlichen Emissionen sind grundsätzlich zu dulden, aber auch das hat natürlich Grenzen. Wenn sich also einer einen ganzen Stall voller Borkenkäfer oder einen ganzen Hort voller Schnecken bei sich einhamstert, dann kann das natürlich auch zu die Wertung des nachbarrechtlichen Emissionsschutzrechts erreichen, nämlich dass jeder sein Grundstück nutzen darf und dadurch nicht ortsunüblich oder unwesentlich beeinträchtigt sein darf. Das heißt also, dass alles ist nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt auch gewisse Graubereiche, in denen dann also der Rechtswissenschaftler auch seine Berechtigung hat. Ich komme also jetzt noch zum Unterlassungsanspruch bei grob körperlichen Stoffen im Gegensatz zu den Emissionen. Das haben wir im Wesentlichen auch schon geklärt. Sie sehen hier auf der Folie, der Unterlassungsanspruch von bei Emissionen ist anders als der Unterlassungsanspruch bei grobkörperlichen Stoffen von zwei Voraussetzungen abhängig. Es muss sich um eine ortsunübliche Emission handeln und kumulativ, also das zweite Merkmal muss ebenso vorliegen, muss dadurch eine wesentliche Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks vorliegen. Das heißt also, wenn ich eine ortsübliche oder unwesentliche Einwirkung habe, besteht Duldungspflicht. Der Begriff der Einwirkung wurde ebenso bereits erwähnt. Es geht um Abwässer, Rauch, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung. Aber auch elektromagnetische Wellen, Strahlen, Staub, Sand, Hobelspäne. Aber sogar die Übertragung von genetisch veränderten Organismen fällt darunter. Natürliche Einwirkungen, bloßes Naturereignis, können also nicht abgewehrt werden. Dieses Prinzip gilt auch für Elementarereignisse. Elementarereignisse sind also Naturkatastrophen. eine Ausnahme besteht, wenn der andere das Risiko des Eintritts einer Naturkatastrophe oder das Risiko der Schädigung im Fall einer Naturkatastrophe durch menschliches Verhalten massiv erhöht hat. Und das maßgeblich steht da. Und das muss aber nicht sozusagen so sein, dass ohne dieses menschliche Vorverhalten die Katastrophe ausgeblieben wäre. Es reicht also schon, dass also das Ausmaß der Katastrophe maßgeblich erhöht wurde. Da gab es also auch Fälle, wo so eine Gebietskörperschaft eine Straße asphaltiert hat. Es kommt zur Versiegung der Fläche, das Wasser saust also hinunter und in die Garage des Unteren. Das wäre also so ein Fall, wo es zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit bzw. der Schädigung im Fall von Naturgewalten kommt. Ich komme also jetzt, wir haben gesehen, es gibt also zwei ganz wichtige Grenzen, nämlich einerseits die grobkörperlichen, da brauche ich mich um die Frage der Ortsüblichkeit und Wesentlichkeit nicht zu kümmern. Und zu diesen Kriterien gäbe es natürlich viel zu sagen, da könnte man auch ganz weit ausholen, das sind durchaus komplizierte Kriterien, ja. Und auf der anderen Seite eben diese grob körperlichen Emissionen, bei denen also man von vornherein immer untersagen kann. Und da hat sich jetzt in der Judikatur die ganz interessante Frage gestellt, wie ist das mit Katzen und Hühnern, die frei herumspazieren und auch den Nachbarsgrund zur Verrichtung der Notdurft benutzen. Die Sachverhalte in beiden Fällen sind ganz ähnlich. Auf der einen Seite Katzen, die eindringen und die Notdurft dort verrichten. Es handelt sich um zwei Katzen und auf der anderen Seite eben Hühner, die ebenso handeln. Der oberste Gerichtshof hat also jetzt die interessante Frage geklärt, behandle ich die jetzt wie Emissionen, wie unwägbare Stoffe? Sie sind ja nicht unwägbar, ja. Eine Katze hat ein Gewicht und auch ein schönes Händel hat ein Gewicht. Sie sind aber nicht unwägbar, aber sie sind wohl grob körperlich. Der oberste Gerichtshof hat aber gesagt, das muss man also durchaus analog betrachten. Es geht darum, bei den Tieren, ob nach der Wesensart der Tiere, es möglich ist, Vorkehrungen zu treffen, dass also diese Tiere nicht auf das Nachbargrundstück dringen. Es geht also nicht so sehr um das Gewicht der Tiere, sondern es geht um die Wesensart. Und da hat er dann in der Folge unterschieden zwischen Katzen und Hühnern. Und das Ergebnis der Katzenentscheidung war, Katzen kann man faktisch nicht beherrschen, wenn sie Freiläuferkatzen sind. Und daher also ist hier eine Unzumutbarkeit der Beherrschung gegeben. Sie werden daher wie Emissionen, wie also unwägbare Stoffe behandelt. Und sie sind also bis zur Grenze der Ortsunüblichkeit und Wesentlichkeit zu dulden. Und im Caso waren es nur zwei Katzen und da hat er gesagt, na, in also einer ländlichen Siedlung muss man schon zwei Katzen dulden. Anders war eine Vorentscheidung, da sind 15 Katzen eingedrungen. Anlass war eine besonders hübsche Katze, die sämtliche Verehrer der Nachbarschaft also angezogen hat. Und da hat der oberste Gerichtshof gesagt, na, also 15 Katzen, das geht zu weit, das muss man abstellen. Gell? Hühner dagegen, meint der oberste Gerichtshof, kann man einsperren. Freilaufende Hühnerhaltung auf Nachbarsgrund sei heute nicht mehr zeitgemäß. So das Höchstgericht. Das heißt also Freiheit für Katzen, keine Freiheit, Gefangenschaft für Hühner. Dann komme ich also zum nächsten Thema, das sind unsere Naturkatastrophen. Da gibt es schon einen Diskussionsbeitrag, aber ich glaube, den können wir nachher. Ja, soll ich das gleich beantworten?
Genau.
Bei der Ortsüblichkeit stellt man auf die faktischen Verhältnisse ab. Es geht nicht um geografische Regionen, wie etwa Linz, Wells, sondern es geht um Nutzungsgebiete mit annähernd gleichen Verhältnissen. Das sind nicht unbedingt politische Bezirke oder Ortsteile, wie etwa, was weiß ich, Bindermichel, Käferfeld, Spalerhof, sondern es geht um Verhältnis, der oberste Gerichtshof stellt da ab auf das Verhältnis zwischen Störergrundstück und gestörtem Grundstück. Und da kann quasi das Pech bestehen, dass das Störergrundstück eine Betriebsliegenschaft ist, auch auf einer rundherum Betriebe sind und das gestörte Grundstück, weil es eben weiter weg ist, in einer ruhigen Villengegend liegt. Und da muss man also hier dann fragen, was ist tatsächlich ortsüblich? Leichter wäre es natürlich, wie Sie selbst sehen, einfach auf den Ort des Gestörten abzustellen. Aber das ist nicht sozusagen der Begriff der Ortsüblichkeit, den der oberste Gerichtshof anwendet, sondern er bildet sozusagen einen, ich will nicht sagen Durchschnitt, aber er schaut sich beide Verhältnisse an am Ort des störenden Grundstücks und am Ort des gestörten Grundstücks. Und wie gesagt, es kommt nicht auf politische Bezirke an. Ortsüblich ist also sozusagen alles, was wir in diesem Radius und was es vorkommt, was es gibt da. Das heißt also, und es gibt auch ein ortsüblich werden, weil sich natürlich die Verhältnisse auch verändern können. Etwas, was einmal üblich ist, kann nicht mehr üblich sein, oder etwas, was einmal unüblich war, kann üblich werden. Da gibt es auch Fristen. Das alles ist relativ komplex. Das heißt also, ich komme zum nächsten Thema, dem Unterlassungsanspruch bei Naturkatastrophen. Gibt es so einen? Unser Credo, das wir ja in den letzten Jahren immer gehört haben, war das, Selbstschutz bei Naturkatastrophen. Ja, der Staat kann nicht alles leisten, am besten ist also, man schützt sich selbst. Und es bestehen auch noch zwei höchstgerichtliche Entscheidungen, das ist die Grundsatzentscheidung Kamptal und Steyr, beide schwer geschädigte Gebiete im Zuge der Hochwässer, Entscheidungen des OGH, wo er gesagt hat, es gibt keine staatliche Schutzpflicht vor Naturkatastrophen, daher in dem Fall auch keine Amtshaftungsansprüche wegen unterlassenen Schutzes. Prinzip ist also, jeder soll und darf selbst Schutzvorkehrungen treffen, aber natürlich gibt es eine Grenze. Es ist nicht zulässig, die natürlichen Abflussverhältnisse zum Nachteil eines anderen zu verändern. Da gibt es also mehrere Bestimmungen in der Rechtsordnung. Etwa die Veränderung von Uferbefestigungen zum Nachteil des anderen wäre in § 413 ABGB geregelt, die Veränderung der Geländeverhältnisse dahingehend, dass Wasser zwangsläufig unmittelbar auf das Nachbargrundstück zugeleitet wird, ist das Verbot der unmittelbaren Zuleitung in § 364 Absatz 2 letzter Satz geregelt, auch verboten. Und schließlich haben wir auch ein Verbot im Wasserrecht. Es ist verboten, die natürlichen Abflussverhältnisse zwischen Ober- und Unterliga zu verändern. Und da gab es also jetzt einen ganz interessanten Fall, wenn Sie sich diese Skizze anschauen. Es gibt also einen Nachbarn, einen Kläger, Sie sehen hier Kläger, der ist oben, und einen Beklagten, der ist Unterlieger, und sie liegen beide auf einem Hang, das Wasser kommt von südöstlicher Richtung. Das heißt also, das Wasser würde grundsätzlich am oberliegenden Grundstück des Klägers schon versiegen, in den Boden eindringen. Der Beklagte wäre eigentlich damit überhaupt nicht belastet. Allerdings baut der Kläger ein Haus, macht sich einen Vorplatz und die Fläche ist versiegt. Das heißt, das Wasser rinnt weiter und sucht sich den Platz, wo es versiegen kann, beim Beklagten. Damit ist jetzt der Beklagte von dieser baulichen Maßnahme am klägerischen Grund beeinträchtigt. Und der Beklagte schützt sich selbst. Er baut eine Mauer. Was passiert? Durch die Mauer bleibt das Grundstück wiederum beim Kläger stehen. Der Kläger geht also jetzt zu Gericht und sagt, du hast die natürlichen Abflussverhältnisse verändert durch die Errichtung der Mauer. Ich möchte gern die Beseitigung dieser Mauer. Und der Oberste Gerichtshof hat vollkommen richtig entschieden, hat nämlich gesagt, nicht die Errichtung der Mauer führt zur Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse, sondern schon die Errichtung des Gebäudes und des asphaltierten Vorplatzes hat die natürlichen Abflussverhältnisse verändert. Und da sieht man auch sehr schön das Zusammenspiel zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Natürlich hat der eine Baubewilligung gehabt, ja. Der hat also nicht rechtswidrig gebaut. Aber im Baurecht wird diese Regel, da kommt es auf das jeweilige Land an, und in diesem Land wurde eben die Auswirkungen von Meteorwässer auf das Nachbargrundstück im Bauverfahren nicht geprüft. Und der Verwaltungsgerichtshof geht sogar so weit, dass er sagt, also diese Einwendungen, dass es zu einer Verschlechterung bei der Ableitung von Meteorwässer durch den Bau am oberliegenden Grund kommt, das ist eine Einwendung, die auf den Zivilrechtsweg im Bauverfahren zu verweisen sei. Das heißt, es wurde nicht geprüft, was also dem Beklagten da durch diesen Bau am oberliegenden Hang widerfährt. Und damit hat der Oberste Gerichtshof völlig zu Recht gesagt, du Beklagter, der da unten liegt, bist an die Baubewilligung in keiner Weise gebunden. Du kannst dich selbst schützen vor eindringendem Wasser. Die Errichtung der Mauer war somit also rechtmäßig und die Klage wurde abgewiesen. Das heißt also, das ist eine sehr schöne Entscheidung, weil also der Oberste Gerichtshof wirklich auf die natürlichen Abflussverhältnisse abstellt, ohne hier auch Bewilligungen, die letztlich, das hat einen dogmatischen Hintergrund, den ich also jetzt nicht erklären kann, die Entscheidung ist richtig und vom Obersten Gerichtshof entschieden worden. Das heißt also, wir kommen dann zum nächsten Thema des heutigen Abends. Die Rechtslage bei Überhang. Lange Zeit war es so, dass § 422 das Selbsthilferecht als exklusiv betrachtet wurde. Das heißt praktisch Folgendes. 1811, die Bestimmung des § 422 ABGB geht auf 1811 zurück, war so, dass man gesagt hat, der Richter soll mit so Kleinigkeiten nicht behelligt werden, wenn einmal ein Ast drüber hängt. Damals hat man das eher nützlich gesehen, ja. Wenn ein Ast drüber hängt, kann ich mir die Früchte nehmen. Oder, wenn ein Ast drüber hängt, kann ich ihn abschneiden und habe dazu gleich auch Brennholz. Das war so, dieses Selbsthilferecht hatte damals einen ganz anderen Wert wie heute. Heute ist es lästig, wenn also Bäume, empfinden es die meisten lästig, wenn Bäume vom Nachbargrundstück hereinwachsen, beziehungsweise sogar, möglicherweise sogar Schatten werfen. Und da hat jetzt also dann der Oberste Gerichtshof 2007 eine Judikaturwende eingeleitet, die meines Erachtens auch völlig zu Recht geschehen ist. Während also nach der alten Rechtslage das Selbsthilferecht exklusiv war, also jener, der zu Gericht gegangen ist und gesagt hat, ich habe einen Nachbarn, der lässt einen Baum rüberwachsen, ich möchte, dass er ihn abschneidet, der hat nicht Recht bekommen, denn der Richter hat gesagt, nimm eine Astschere, kannst das ja selbst abschneiden. Du hast ein Selbsthilferecht. Dieses Selbsthilferecht war exklusiv in dem Sinn, dass jede Klage, die ich aufgrund dessen einbringen wollte, abgewiesen wurde, beziehungsweise nicht zu Recht bestand. Denn man verstand diese Bestimmung des Selbsthilferechts so, dass also Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche, die ich ja eigentlich aufgrund meines Eigentums habe, abgeschnitten werden. 2007 hat dann der Oberste Gerichtshof eine Judikaturwende eingeleitet, völlig zu Recht, weil er gesagt hat, wir haben jetzt, ich habe es zuerst kurz erwähnt, ein Abwehrrecht bei Beschattung. Dieses Abwehrrecht bei Beschattung, haben Sie vielleicht schon gehört, wurde 2004 novelliert und geschaffen und der Oberste Gerichtshof hat völlig zu Recht gesagt, wenn ich mich gegen Schatten, was ja eigentlich viel weniger beeinträchtigt ist, zur Wehr setzen kann, dann muss ich mich auch gegen grob körperliche Äste, Wurzeln zur Wehr setzen können. Und hat damit aufgrund also eines Größenschlusses, nennt man das, diese Negatoria, den Unterlassungsanspruch und den Beseitigungsanspruch neben dem Selbsthilferecht gewährt. Er war vorerst ein bisschen vorsichtig, weil natürlich ein Teil der Lehre sofort aufgeschrien hat und gesagt hat, das kann man ja nicht tun. Der Oberstgerichtshof war vorsichtig und hat gesagt, die Selbsthilfe darf nicht ganz leicht ausübbar sein. Dann kann man also einen Unterlassungsanspruch einbringen. Weil wenn Sie denken, Sie müssen da jetzt auf einen Baum klettern, der vielleicht 20 Meter hoch ist, de facto können Sie das ja nicht selbst machen. Sie brauchen eine Baumfirma. Und wer trägt die Kosten der Baumfirma? Auch wieder Sie selber. Das heißt also, dieses Selbsthilferecht kann auch, diese Exklusivität des Selbsthilferechts führt zu einer finanziellen Belastung von Personen, die eigentlich gar nichts dafür können, weil das Wachsen eines Baumes ist ein natürlicher Vorgang. Ja. Und daher diese Umkehr in der Rechtsprechung, nunmehr besteht ein Beseitigungsanspruch, sowohl bei beschattendem Überhang, als auch bei Überhang, der gar nicht beschattet, also wenn der Baum kahl ist und lichtdurchlässig ist, besteht auch ein Beseitigungsanspruch. Die Kosten der Beseitigung hat dann der Baumeigentümer zu tragen. Das ist meines Erachtens also. Das ist also eine ganz neue Entscheidung seit aus 2011. Vor 2011 war die Aussage die, dass bei beschattendem Überhang ein solcher Beseitigungsanspruch besteht. 2007. Der Baumeigentümer muss jetzt bezahlen. Wie bitte? Ganz richtig, ganz richtig, der Baumeigentümer.
Darf ich Sie bitten, dass wir jetzt die Frau Wagner nur ihre Ausführungen machen lassen und dass Sie sich die Fragen bitte merken und dass wir die dann nachher stellen, weil sonst, ja, glaube ich,
schreiben Sie sich bitte die Fragen raus. Auf. Genau. Bitte alle Ihre Fragen notieren, es kommt dann jeder dran. Das heißt also, das ist also diese Situation bei den Bäumen. Ich bin es auch gewöhnt, bei den Bäumen können sich die Leute nicht mehr zurückhalten. Da gibt es so viele Probleme, da muss man also sofort Erklärung haben, aber es wird geklärt. Das heißt also, wir kommen dann zum nächsten Punkt des heutigen Abends, nämlich der Eingriffshaftung. Auch da habe ich einen sehr schönen Fall mitgebracht, der gar nicht weit von Linz entfernt spielt sozusagen. Sie alle kennen die Problematik rund um den Flughafen Hörsching. Das ist bereits zweimal vor den Obersten Gerichtshof gegangen und ich werde zu dieser Entscheidung dann kurz Stellung nehmen. Zuerst die Voraussetzungen dieser Eingriffshaftung. Ortsunübliche und wesentliche Beeinträchtigungen sind dann nicht untersagbar, wenn sie von einer behördlich genehmigten Anlage herrühren. Und Sie sehen schon, dieser Begriff der behördlich genehmigten Anlage, das ist irgendwie was ganz Dubioses, denn, und auch das hat einen dogmatischen Hintergrund, den ich hier jetzt nicht näher auf den ich hier nicht näher eingehen kann, aber behördlich genehmigt ist nicht alles, was im landläufigen Sinne behördlich genehmigt ist, sondern wir haben ein ganz spezifisches Verständnis der behördlichen Genehmigung im Nachbarrecht. Es muss sich um ein solches Verfahren handeln, bei dem der Nachbar im Verfahren eine immissionsbezogene Parteistellung gehabt hat. Das heißt also, das heißt Folgendes. Wenn ich Eigentümer bin, wir gehen von der Situation aus, Sie sind Eigentümer. Sie haben also einen Unterlassungsanspruch. Sie leben im Paradies, Sie können Emissionen abwehren. Jetzt kommt ein behördlich genehmigter Betrieb daher, der bekommt auch die Genehmigung, weil es wichtig ist, dort Arbeitsplätze zu haben, weil es wichtig ist, diesen Betrieb zu haben, weil dieser Betrieb Sinnvolles macht und viel Gutes auch für die Allgemeinheit macht. Nur Sie gerade sind heute der von den Emissionen Betroffenen. Das heißt also, diese Genehmigung würde Sie ja in einem zivilen Recht, in einem Eigentumsrecht nämlich, beschneiden, ohne dass Sie Mitsprache gehabt haben, Recht auf Gehör gehabt haben. Das wiederum wäre menschenrechtswidrig. Ich wollte nicht so weit gehen, aber Sie haben das selbst provoziert durch Ihre Frage. Das heißt also, das würde der MAK widersprechen und so hat schon der Oberste Gerichtshof sehr bald in den 90ern ausgesprochen und zuletzt, die Frage war natürlich bis zuletzt ganz heikel, weil es viele Verfahren gibt, in denen der Nachbar keine Parteistellung hatte. Zuletzt aber 2011 ganz klar ausgesprochen, behördlich genehmigte Anlage, die den Unterlassungsanspruch wirklich entzieht, sind nur solche, wo der Nachbar im Verfahren vor den, im öffentlich-rechtlichen Verfahren Parteistellung gehabt hatte. Diese Rechtsprechung hat sich also angefangen in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren und hat sich aber dann erst 2011 wirklich auch etabliert. Das ist schrittweise gegangen und da haben auch viele meiner Kollegen und auch ich selbst zu diesen doch, glaube ich, wichtigeren Sichtweise in der Rechtsordnung und auch aus dem Gerechtigkeitsempfinden, aber auch aus dem Grundrechtsempfinden heraus, nicht nur aus dem Empfinden, sondern aus dem verfassungsrechtlichen Rahmen, in das das Eigentum eingebettet ist, eben diese Vorgabe ergeben. Und das heißt also, nicht alles, was also behördlich genehmigt ist, löst auch die Duldungspflicht aus, sondern die Duldungspflicht wird nur ausgelöst, wenn ich also im öffentlich-rechtlichen Verfahren auch die Möglichkeit hatte, mich zu artikulieren und mein Eigentum zu verteidigen. Ich will das nicht oder ich bin belästigt und so weiter. Und diese Rechtsfolgen sind dann im Zivilrecht die Duldungspflicht. Aber es besteht ein verschuldensunabhängiger Ausgleichsanspruch. Ich werde entschädigt in Geld. Ganz ähnlich wie bei der Enteignung. Es ist eine kleine Enteignung. Es wird mir ein Unterlassungsanspruch genommen, den ich ansonsten gehabt hätte. Und das Fazit ist also, dass Immissionen von genehmigten Anlagen nur zu dulden sind, wenn für den Nachbarn auch Parteistellung bestand. Und da haben wir eine ganz jüngst, eine ganz aktuelle, hochbrisante Entscheidung, weil die Frau Magister Krennmeier das vorhin angesprochen hat, die Windkraftanlagen. Da war es so, dass Windkraft, Sie sehen es, es geht hier auch um einen gewissen Wertungswiderspruch im Umweltrecht, weil wir wollen ja Windkraft fördern. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Betroffene, die von der Windkraft, über die Windkraft nicht so glücklich sind, weil sie Geräusche ausgesetzt sind, weil sie Disco-Effekte ausgesetzt sind. Disco-Effekt nennt man die Reflexion von Licht und Schatten, die also durch das Drehen des Windrades entsteht. Und in diesem Fall war es so, dass der Nachbar im öffentlich-rechtlichen Verfahren fast 10 Jahre vor die Behörden gegangen ist und gesagt hat, ich wurde nicht gehört im Rahmen dieses elektrizitätsrechtlichen Verfahrens. Ich bin übergangener Nachbar. Er hat also alle Instanzen durchgespielt und besucht, oder wie man das nennen kann, also und hat kennengelernt, im positiven Sinn, und hat also letztlich aber erst vor den Gerichtshöfen des Privatrechts vom OGH Recht bekommen. Der Oberste Gerichtshof hat ganz einfach gesagt, wenn er übergangener Nachbar war, hatte er keine Parteistellung, daher auch keine Duldungspflicht an die anlagenbehördliche Genehmigung. Es liegt zivilrechtlich keine behördlich genehmigte Anlage vor, die eine solche Duldungspflicht auslöst und er kann daher also auf Untersagung klagen. Und eines ist natürlich auch wichtig, ich weiß nicht, ob das vorher so gut rausgekommen ist, man kann nie den Betrieb als solches untersagen, sondern man kann nur die übermäßigen Emissionen untersagen, nämlich jene, die das Maß des Orts unüblichen und unwesentlichen überschreiten. Ich kann also nicht die Einstellung des Betriebs verlangen, sondern nur die Reduktion auf das zulässige Maß. Und da haben wir also jetzt eine ganz interessante Frage auch in Bezug auf die jüngste Entscheidung, die Hörsching 2-Entscheidung. Da muss ich den Sachverhalt vorlesen, weil das ganz wichtig ist. Der Kläger ist also Eigentümer einer Liegenschaft, die sich 14 Kilometer vom Flughafen entfernt befindet. Er hat die Liegenschaft 1997 gekauft. Zu dieser Zeit bestand der Flughafen bereits. Die Abflugroute Schleißheim heißt die, wo der Kläger wohnt, wird aber erst seit dem Frühjahr 2008 beflogen. Und der Kläger wendet sich also gegen die Emissionen, die im Überflug entstehen. Und der Oberste Gerichtshof wendet also in diesem Fall, im ersten Hörsching-Erkenntnis hat er gesagt, das Klagebegehren ist falsch formuliert. Und in diesem Fall, jetzt das zweite Hörsching-Urteil, da sagt er, Das ist ein nachträglicher Nachbar, der hat sich also zum Flughafen gesetzt, nachdem der Flughafen bereits betrieben wurde. Der Nachbar muss damit rechnen, dass ein Flughafen auch einmal seine Abflugrouten ändert. Und daher wendet er also jetzt die Rechtsprechung zum nachträglichen Nachbarn an und die ist ganz rigoros, möchte ich sagen, und dogmatisch auch nicht richtig. Da haben wir also wiederum unser Betätigungsfeld in der Forschung. Der Oberste Gerichtshof sagt, neu hinzugekommene Nachbarn müssen sich grundsätzlich mit der im Gebiet vorherrschenden Emission abfinden, zumal dort die Grundstückspreise niedriger sind. Das ist also die Behauptung, wer billig kauft, hat auch keine Abwehrrechte. Das geht so weit, dass er das auch sagt, wer sich mitten in den Wald setzt, etwa bei den Beschattungsfällen, der darf sich nicht wundern, wenn er beschattet ist. Und das kann man also auf alles anwenden, was man will. Wer also zu spät kommt, der ist quasi um seine Abwehrrechte auch beschnitten. Ganz stimmt das aber nicht. Der Oberste Gerichtshof macht eine Einschränkung, nämlich bei gesundheitsschädlichen Emissionen. Das würde ja wohl zu weit gehen, wenn er sagt, du kannst also da jetzt, das würde ja einer vorsätzlichen Körperverletzung gleichkommen, einer Ermächtigung zur vorsätzlichen Körperverletzung durch den Betrieb. Der Oberste Gerichtshof sagt, wenn der Kläger beweisen kann, dass also hier diese Emissionen gesundheitsschädlich sind und er und keine Kenntnis hinsichtlich der Gesundheitsschädlichkeit beim Erwerb bestand, dann gibt es also Abwehrrechte und diese Kenntnis stellt auf einen durchschnittlich sorgfältigen Erwerber ab, nicht auf die eigene Kenntnis, sondern der Oberste Gerichtshof sagt, wenn sich ein durchschnittlich sorgfältiger Erwerber erkundigt hätte oder erkennen hätte können, dass hier gesundheitsschädliche Emissionen vorliegen, dann ist man sozusagen wiederum des Unterlassungsanspruches beraubt. Wenn aber auch der durchschnittlich sorgfältige Erwerber nicht die Gesundheitsschädlichkeit erkennen hätte müssen, und das sagt er auch ganz schön in einem Erkenntnis, da braucht man also nicht jetzt mit dem Bundesumweltamt anrücken oder mit einem Chemiker, der da Proben nimmt, sondern es reicht also eine wirklich durchschnittliche Erkennbarkeit, nicht die für den Fachmann, sondern eine durchschnittliche Erkennbarkeit. Wenn auch der durchschnittlich sorgfältige Erwerber das nicht erkennen hätte können, dann schadet es nicht, dass man ein nachträglicher Nachbar ist. Und wie gesagt, in dieser Situation hat also der Oberste Gerichtshof hier die Rechtsprechung vom nachträglichen Nachbarn angewandt. Diese Rechtsprechung ist aus mehreren Gründen nicht richtig. Ich kann aber aus Zeitgründen nicht darauf eingehen. Es ist also jetzt eines unserer Forschungsgebiete, auch die Position nachträglicher Nachbarn bei gesundheitsschädlichen Emissionen näher aufzubereiten. Ich habe dazu auch in dem Buch Handbuch Medizinrecht zum Thema Umweltmedizinrecht eingehend publiziert. Also wen das interessiert, der möge da nachlesen. Und zuletzt noch das Thema Gefährdungshaftung. Hier geht es also sozusagen um den analogen Anspruch, um eine verschuldensunabhängige Haftung für gefährliche Dinge, die im Nachbarschaftsbereich vorkommen. Die Voraussetzungen sind also entweder, da gibt es mehrere Sichtweisen, entweder eine objektive Sicherheitserwartung durch eine individuelle Genehmigung. Der Nachbar glaubt also, da ist eh alles in Ordnung, es liegt sogar eine Genehmigung vor. Das braucht keine Genehmigung sein, in der Parteistellung gewährt wurde, sondern irgendeine Genehmigung und der Nachbar verlässt sich drauf, dass eh nichts passieren wird und dann passiert eben doch was. Die Vermutung der Gefahrlosigkeit sozusagen bewirkt hier den faktischen Entzug der Unterlassungsklage, sodass hier dann in der Folge eine verschuldensunabhängige Haftung besteht. Und das ist ein ganz, ganz weites Feld, das geht also an von allen erdenkbaren Vorgängen, die man sich also vorstellen kann. Ich habe hier das Beispiel der Aufschüttungsmaßnahmen mitgebracht, auf die auch die zweite Gefährdungssituation vorliegt, denn Aufschüttungsmaßnahmen müssen nicht immer behördlich bewilligt sein. Es gibt auch Aufschüttungsmaßnahmen, denen eine behördliche Bewilligung fehlt und dass man das darf also. Und dann sagt der Oberstgerichtshof, eine Gefährdungshaftung tritt auch ein, wenn eine besondere Gefährdungssituation vorliegt, die den Eintritt von Schadensfolgen objektiv kalkulierbar macht. Und so eine Situation hatten wir hier, also Sie sehen es hier, es gibt also einen Kläger und einen Beklagten. Und der Beklagte nimmt immer Aufschüttungsmaßnahmen vor. Der möchte also unbedingt ein ebenes Grundstück haben, dem passt das Gelände nicht und er schüttet immer auf. Und das hat aber beim Kläger zur Folge, dass der Grundwasserpegel steigt. Sie sehen hier auf dieser Folie abgebildet die Grundwasserquote 1975, zu einem Zeitpunkt des Errichtung des Hauses lag das Grundwasser noch einen Meter unter dem Keller des Klägers. Das heißt, er war vom Grundwasser nicht betroffen. Durch die dauernden Aufschüttungen am Nachbargrundstück hat sich mit undurchlässigem Material hat das Wasser nicht mehr aus können und ist ständig gestiegen auf dem Grundstück des Klägers. Bis es 1994 zum ersten Wassereintritt kommt und 1995 und dann in den Folge durch die folgenden Aufschüttungen zu einem weiteren Wassereintritt. Und der Oberste Gerichtshof hat natürlich hier zu Recht, völlig zu Recht, den Beklagten verschuldensunabhängig mit diesem Gefährdungsanspruch belastet. Er muss also den gesamten Schaden ersetzen, der durch diese Aufschüttungsmaßnahme am Nachbargrundstück entstanden ist. Da kommt es auch gar nicht darauf an, ob zum Beispiel, Sie sehen es hier, der erste Wassereintritt war anlässlich des Baus einer Garage. Und dieser Garagenbau war sicher behördlich bewilligt, aber auf das kommt es hier nicht an. Sondern es kommt darauf an, also dass hier entweder durch eine behördliche Bewilligung ein Sicherheitsvertrauen geschaffen wurde oder aber, wie es in der Folge dann passiert ist bei diesen Aufschüttungen, nicht einmal eine behördliche Bewilligung vorlag, aber etwas kausal Gefährliches unternommen wurde. Ich bin also jetzt am Ende meiner Ausführungen, bin ein bisschen über Zeit, wurde aber auch ein paar Mal unterbrochen.
Nicht von mir.
Sie sehen die vielfältige Funktion des privaten Nachbarrechts, wie die Beispiele zeigen. Privatrecht ist oft die einzige Möglichkeit, Gesundheit und Eigentum zu schützen. Privates Nachbarrecht geht, wie schon die Einleitung gesagt wurde, gesellschaftspolitisch weit über das Verhältnis zwischen angrenzenden Liegenschaftseigentümern hinaus. Und die Möglichkeit der privatrechtlichen Abwehr ist eben seit Jahrzehnten eine der wirksamsten Maßnahmen im Umweltschutzrecht. Und die Rechtsprechung des OGH hat hier auch schon sehr viel bewirkt. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und in der Folge können wir dann zur Diskussion gehen.